Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind irritiert und zwar über ein Musical namens Nuremberg 45. Grob gesagt soll es wohl ein Musical über die Nürnberger Prozesse sein und klingt so. Tja, kann das gut gehen, fragen wir uns in knapp 20 Minuten und damit herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor. Nach dem Sturz von Assad in Syrien beginnen wir mit zarter Poesie, einem poetischen Ruf nach Wandel.
Al-Auda. Rückkehr.
Sawfa a'udu ilayk, abra al-masafat al-mudniya, abra al-araq al-tawil, abra al-wujuh al-hazina allati istawqafatni.
Ich komme zu dir zurück, aus der unwirklichen Ferne, aus der endlosen Schlaflosigkeit. Triste Gesichter hielten mich auf, dunkle Striemen auf dem Rücken. Im Weizenfeld hungerte ich nach Brot, im Regen schmeckte ich Bitterkeit, in der Kälte brannte der Wald. Schmerz um Schmerz um Schmerz. Und nun bin ich an deiner Tür, befreit von allem Groll.
Rückkehr, so heißt das Gedicht von Lyrikerin Lina Atfar, das sie vor 2 Jahren veröffentlicht hat. 1989 ist sie in Syrien geboren, 2014 hat sie das Land verlassen. Und über Hoffnung, Freiheitsrechte für Frauen, aber auch die Sorge vor dem Hintergrund, dass eine islamistische Miliz das Land befreit hat, spreche ich mit Hiba Obaid aus unserem Social Media Team. Direkt dran an dem Geschehen, du hast 2015 das Land verlassen. Hallo und Salam Alaikum.
Hi.
Ja, seit dem Wochenende tanzen, weinen und liegen sich die Menschen in Syrien und der syrischen Diaspora in den Armen. Wie hast du die vergangenen Tage erlebt, das Geschehene verfolgt?
Das war krass. Also die Nachrichten seit ein paar Wochen kommen so ohne Ende in meinem Handy, auf dem Fernsehen, auf dem Internet. Es ist überall unglaublich. Und im Tag habe ich mit vielen Freunden gesprochen, gechattet und gesagt, dass es heute ist der Tag. Heute ist es alles zu Ende. Ich habe gewartet, bis der Licht kommt und dann, ich wohne in der Nähe von Sonnenallee und bin ich auf der Straße, habe ich Leute gesehen. Wir haben nur uns im Augen angeschaut und nur uns umarmen. Das war ein Moment, den ich nicht vergessen kann. Und ich war überall in der Sonnenallee, habe mit Leuten gesprochen, die im Geschäftsladen, der Hummusmaker und so. Und die alle haben total happy und die alle haben Mabruk. Herzlich Glückwunsch.
Mhm. Du hast gerade gesagt, das Licht, du hast auf das Licht gewartet. Das klingt auch fast poetisch. Also das war sozusagen der Tag am Samstag. Mhm. Hat sich das für dich angefühlt wie ein historischer Tag oder hast du den auch einfach wie eine Art Traum erlebt?
Es ist ein Traum. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es bis jetzt, wir sind jetzt der 4. Tag oder 3. Tag ohne Al-Assad und ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt Syrien ist, nicht Syrien Al-Assad. Ich kann über mich selber sprechen. Ich habe 14 Jahre gewartet bis diesem Tag. Ich war auf den Straßen in Aleppo, in der Uni. Er hat uns bombardiert. Er hat unsere Häuser bombardiert. Er hat unsere Freunde festgenommen. Ich war wegen ihnen weg. Ich bin hier, weil ich muss weg. Das ist ein großartiger Tag für uns alle, Sucher und Sucherinnen.
Du hast es gerade gesagt, du hast in Aleppo arabische Literatur studiert. Hast du noch Familie dort und kannst du dir auch vorstellen, wieder nach Syrien zu reisen?
Leider, ich habe nur meinen Onkel und meine Tante, die in Aleppo immer noch leben. Aber den Rest, die sind weg, wie wir alle. Al-Assad hat Aleppo stark bombardiert und nur wenige Menschen, die konnten da bleiben oder die geblieben sind, weil die mussten oder die konnten nicht raus, weil die sind älter sind oder die haben keinen Bock, draußen zu gehen und am Anfang neues Leben anzufangen, neue Sprache und so weiter. Das Thema zurückgehen, ich habe das mit meinem Handy aufgezeichnet, ich war gestern im Uber-Taxi und er war aus Syrien. Ich war da und er hat mich gefragt, bist du Hiba, du bist Araber, oder? Und ich meinte, ja. Und er meinte, kommst du aus Syrien? Ich habe, ja, aus Aleppo. Und du? Und er meinte, ja, ich komme aus Homs. Und er meinte, er hat mich direkt gefragt, willst du zurückgehen? Und ich habe, boah, ich weiß nicht. Und du? Und er meinte, ich gehe sofort, wenn es ist alles ruhig ist. Wenn wir wissen, wer ist der Next? Was machen sie? Wenn wir wissen, dass es unser Land braucht uns, dann gehen wir alle. Willst du nicht mitkommen? Er hat mich gefragt und ich habe geweint.
Ja, das ist natürlich auch gerade diese Zwischenzeit, so würde ich sie beschreiben. Erst die große Freude, das Land ist befreit vom Diktator Assad, aber man weiß natürlich nicht jetzt, was als nächstes kommt. Wie sind denn, du hast ja auch gerade schon erwähnt, dass du viel dich natürlich mit Social Media beruflich bedingt, aber auch mit anderen beschäftigst über dein Handy, wie die Situation vor Ort ist. Wie geht es den Frauen, den Minderheiten? Was bekommst du da für Reaktionen auf Social Media?
Es ist wie jemand, der betrunken ist und der nächste Tag kommt die Hangover. Und jetzt, wir sind in einem starken Sokata, sozusagen. Die Situation ist unklar für uns alle und ich bin nicht happy mit, wer ist Al-Jawlani. Wenn man seine Geschichte lesen, dann man weiß schon, dass es Syrien kommt in Dunkelheit, vielleicht in den nächsten Jahren. Ich bin erstmal total happy, dass es gibt nicht mehr Al-Assad, es gibt nicht mehr Gefängnisse, es gibt nicht mehr Geheimdienste, at least. Und dann können wir danach nachdenken. Aber für Frauen, ich habe vor kurzer Zeit einen Beitrag gemacht und da habe ich mit Frauen gesprochen, die in Syrien leben und eine Frau, die war in Idlib und hat viel gesprochen, wie Frauen unter Druck, die Islamisten sind. Mädchen ab 12 Jahre alt müssen Hijab tragen. Das ist nicht schön.
Spannend, in dem Zusammenhang fanden wir zum Beispiel auch die Nachricht, dass die islamistischen Rebellen, die Miliz, den syrischen Frauen in Zukunft keine Kleidervorschriften machen wollen. Ist das denn glaubwürdig? Also auch vor dem Hintergrund, dass wir auch wissen, dass es zum Beispiel in Afghanistan mit der Taliban, die sich ja auch als sehr moderat gegeben hat, jetzt eigentlich gar keine Frauenrechte mehr gibt. Im Irak mit Saddam Hussein war es ähnlich. Was für Stimmen hörst du da, beziehungsweise wie sind die Reaktionen darauf?
Also ich muss ehrlich sagen, wir sind jetzt in der ersten Schritt. Wir gucken jeden Tag die Videos von Leuten, die aus dem Gefängnis gehen, rausgehen. Wir sind nicht so im Schritt, dass es um Frauen, Minderheiten und so sprechen. Wir sind nur jetzt um Menschen. Bashar al-Assad und seine Familie haben dem Land alles Gefängnis gemacht. Und jetzt erstmal, wir müssen das machen. Wir müssen alle Leute rausnehmen und dann können wir gucken, wie die Zukunft ist.
Du hast gesagt, Assad hat das Land zum Gefängnis gemacht. Mit Blick auf das kulturelle Angebot, gab es das? Wie groß war es? Vor allem auch mit Blick auf Theater, Kinos und Clubs. Wird man vielleicht auch zukünftig wieder auf Konzerte gehen können, also jetzt nach dem Bürgerkrieg?
Also schon vorher in Syrien gab es Theater, gab es Musikszene, Konzerte und so. Aber muss ich sagen, das war auch alles unter der Al-Assad-Kontrolle. Wir haben viel versucht. Ich habe selber als Theaterschauspielerin in Aleppo gespielt und viele Stücke gespielt im Uni. Aber alles war auch unter seiner Kontrolle. Also wir mussten immer so die Skripte editen, bearbeiten, wie er will und wie seine Macht will und so.
Also sie waren zensiert.
Genau. Ich habe vor zwei Tagen mit vielen Freunden gesprochen, die sind Musiker oder Schauspieler und so. Und wir haben alle gedacht, kannst du dich vorstellen, dass wir nochmal in Syrien was machen? Wir haben alle geweint, dass es nur um die Idee zu vorstellen, wir können das nochmal machen in Syrien, in unserem Land. Es ist unstellbar gerade.
Wie nimmst du die Reaktionen seitens deutscher oder auch anderer europäischer Staaten wahr? Wie schauen sie auf Syrien und auch die Befreiung?
Menschen oder Regierung?
Gute Frage. Beides.
Ich habe viele deutsche Freunde, die waren dabei auch in dem Tag und wir haben alle zusammen getrunken. Das war total ein langer Tag, schöner Tag. Aber ich habe auch gestern gesehen, dass es der BAMF hat gestoppt, Entscheidung mit Asylanträge. Und das hat mich so, ich bin sprachlos eigentlich. Also es ist nur ein Tag. Man versteht nicht, was ist denn los hier. Syrien ist es immer noch unsicher. Also und man versteht, also wir alle Syrer und Syrerinnen, ist für uns jetzt ist unklar, was der Zukunft ist, was ist da los. Aber naja.
Syrien ist vom diktatorischen Machthaber Assad befreit. Viele Menschen aus Syrien oder der syrischen Diaspora sprechen von Hoffnung, blicken aber auch mit Sorge auf die Zukunft. Was das für die Kultur des Landes, die Zukunft der Frauen bedeuten kann oder auch könnte, darüber sprach ich mit meiner Kollegin Hiba Obaid hier im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ein Musical über Michael Jackson kann man aktuell in Hamburg sehen. Okay, Grease, König der Löwen, das sind alles Produktionen, die ich mit einem Musical assoziiere. Also es geht um eine populäre Musik-, Gesangs- und Tanzperformance, gern auch mal ein bisschen kitschig. Aber ein Musical über die Nürnberger Prozesse? Schwierig, oder? Nuremberg 45, so heißt das Musical, das man sich aktuell natürlich in Nürnberg anschauen kann und klingt so. Ja, vielleicht nochmal zur Erinnerung. Die Stadt Nürnberg spielte im Nationalsozialismus eine tragende Rolle. Von 1933 bis 1938 fanden in der Stadt die Reichsparteitage der NSDAP statt. Mit einem monströsen Aufmarschgelände, das man heute noch besichtigen kann. Und ja, nach dem Krieg fand mit dem Nürnberger Prozess erstmals ein internationaler Strafprozess statt. Die verbliebene Elite der Nazi-Herrschaft musste sich vor Gericht verantworten. Und mein Kollege, Kritiker Tobi Krone, hat sich Nuremberg 45 angeschaut. Vielleicht erstmal nochmal zur Handlung ein bisschen genauer. Tobi, wie kann man sich dieses Musical Nuremberg 45 vorstellen?
Also die Nürnberger Prozesse sind eher so der Rahmen für die Handlung. Im Zentrum steht die Geschichte der jungen Nürnbergerin Lilly, Tochter eines verschollenen Soldaten und einer verhärmten Nazi-Mutter. Lilly lernt den jungen amerikanischen Journalisten Will kennen. Der ist als Berichterstatter zu den Prozessen angereist. Die beiden verlieben sich, sie wird schwanger und er muss zurück in die Staaten. Und jetzt natürlich die Frage, kriegen sie sich? Gerade weil auch die Mutter einen anderen Mann für sie ausgesucht hat. Also Liebe, Hoffnung, Verrat, große Gefühle, alles dabei. Und ich würde mal sagen, ganz am Rande die Nürnberger Prozesse, die tauchen schon immer mal wieder auf und ja, imprägnieren das Ganze so stimmungsmäßig, also Hintergrundrauschen. Aber dramaturgisch spielen sie fast gar keine Rolle. Die Musik ist meistens so, wie wir gehört haben, so klassischer Musical-Pop. Nur einmal gibt es so eine Rock'n'Roll-Nummer auf dem Ball der Amerikaner, wo sich die beiden da kennenlernen. Also auch musikalisch ist das konzipiert als ein ganz herkömmliches, klassisches Musical.
Aber nochmal so grundsätzlich, ich fremde ja mit der Idee, vielleicht hast du es schon rausgehört, dieses Thema als Musical abzubilden. Also wie kommt man auf so ein Musical zu so einem Stoff?
Ja, das ist ein Nürnberger Verein, der heißt Stadtmusical Nürnberg. Die führen jedes Jahr ein Musical auf und der Vorsitzende hatte eben die Idee, diesen Stoff umzusetzen. Das Ensemble besteht aus ProfidarstellerInnen und einem professionellen Kreativteam. Der Rest im Hintergrund, das sind alles Laien, die das ehrenamtlich machen. Das Budget ist schmal. Man darf sich das also nicht als so ein hochprofessionelles Tourismus-Event wie jetzt zum Beispiel die Musicals in Hamburg vorstellen, sondern wirklich eher als ein ganz kleines Musiktheater für Leute aus der Region. Und das finde ich ja eigentlich total sympathisch, denn mitten in diesem internationalen Touri-Hotspot Christkindlesmarkt da in Nürnberg, da widmet sich die Stadtbevölkerung hier in der Weihnachtszeit ihrer eigenen Geschichte. Wer will, bekommt auch noch eine Führung durch den historischen Ort, den Gerichtssaal 600, wo die Nürnberger Prozesse stattgefunden haben. Ja, und das Stück ist so gut wie ausverkauft.
Jetzt hast du aber gesagt, eigentlich steht ja eine klassische Liebesgeschichte im Vordergrund. Setzt sich denn das Musical irgendwie auch mit der Frage auseinander, wie die Deutschen mit ihrer Schuld, mit ihrer Schuldfrage umgegangen sind?
Ja, also ähnlich wie die Prozesse ist auch dieses Schuldthema keine wirkliche eigenständige Kraft jetzt für die Handlung. Denn das Liebespaar, das liebt sich einfach sehr unschuldig, also wie in wirklich dem klassischsten Musical. Und es redet zwar auch mal kurz über den Holocaust und dass da jetzt ein Dokumentarfilm über Auschwitz in dem Prozess lief. Und da könnte man ja jetzt denken, da käme von der jungen Deutschen zumindest so eine Abwehr, so ein Misstrauen gegenüber dem fremden Amerikaner, der sie jetzt mit diesem unschönen Thema konfrontiert. Immerhin muss die ja im NS wirklich sozialisiert worden sein, aufgrund ihres Alters. Aber irgendwie scheint den beiden diese Fallhöhe dann auch schnell egal zu sein. Es gibt im Musical auch andere Ebenen. Immer wieder mal tritt in so grauen Anzügen der Chor der Stadtgesellschaft auf, der mal als die fleißigen, duldsamen Trümmerfrauen agiert und mal eben die eigene Situation reflektiert. Wir haben es gerade im Eingang gehört. Ja, ich zitiere nochmal, uns trifft keine Schuld, weder dich noch mich. Doch die Schatten der Zweifel sprechen für sich. Also ich glaube, das ist einfach so eine typische musicalhafte Remystifizierung und da wird es historisch schon echt problematisch. Mhm. Die Leute damals, die haben ja ihre Schuld wirklich aktiv weggeschwiegen und den Zweifel sowieso. Die Nürnberger Prozesse haben in Deutschland erstmal überhaupt keine Rolle gespielt, die ersten Jahre. Und wenn ich so einen Text heute höre, wie diesen Musical-Text, dann hat das für mich so ein indifferentes einerseits, andererseits. Also dieses verleugnete Tätersein als gesellschaftlicher Konsens, den hätte man schon mutiger, konsequenter spielen können.
Also wir halten nochmal fest, es gibt tatsächlich keine bekennenden TäterInnen im Stück.
Doch, es gibt eine einzige, die einigermaßen konsequent die Rolle der verbitterten Nationalsozialistin spielt. Und das ist die Mutter. Die hat tatsächlich am Ende auch einen Song, wo sie von ihrer Nostalgie, ihrer Enttäuschung und ihrer Verblendung singt. Und natürlich auch von ihrem geliebten, vermissten Mann. Ein Bereuen bleibt bei ihr aus. Komischerweise ist dieser Song so eine verträumte Chanson-Walzer-Nummer. Ich weiß wirklich nicht, was der Komponist damit sagen wollte. Also immerhin spielt Clarissa Bühler diese Mutter so zurückgenommen, dass man sie in dem Moment zumindest nicht sympathisch findet. Und das wäre ja eigentlich genau der Ansatz, also TäterInnen zu zeigen, die man schon ein bisschen verstehen lernt, aber ohne sich mit ihnen zu identifizieren. Und leider traut sich dieses Musical sowas viel zu selten.
Gab es denn trotzdem authentische Momente in diesem Musical, also wo du gedacht hast, okay, hier funktioniert etwas?
Ja, die gab es interessanterweise bei der Figur des amerikanischen Reporters, der auch den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat. Der bekommt auf diesem Silvesterball, und zwar also während der romantischen Kennenlernszene mit Lilly, ja, da gibt es dann so ein Feuerwerk und da bekommt er einen Flashback seiner Kriegstraumata. Ja, das kommt total unvermittelt, da schüttelt es ihn, total irre. Also das geht einem dann wirklich nah. Auch gut fand ich, dass es in diesem Musical keine großen Tapetenkulissen gibt, sondern immer wieder die ziemlich bedrückenden, also desolaten Schwarz-Weiß-Fotografien dieser Nürnberger Altstadt komplett in Trümmern, projiziert hinter die Bühne. Und sowas ist einfach emotional krass genug, um eigentlich viel stärker eingesetzt zu werden. Also ich kann mir inzwischen gut vorstellen, dass ein Musical zu diesem Thema funktionieren könnte, aber man hätte eben dieses dramatische Potenzial ausspielen müssen, irgendwie diese Traumatisierungen, diese Verletztheit und ja auch diese Abwehrhaltung der deutschen Nachkriegsgesellschaft, auch vielleicht als Liebesgeschichte, aber natürlich, ob so eine Liebesgeschichte dann ein Happy End hätte, das ist natürlich dann eine andere Frage.
Ja, und vor allem, ob man das dann tatsächlich auch Nuremberg 45 nennen muss. Das steht auf einem anderen Papier geschrieben, so lautet aber der Name des Musicals. Beinhaltet peripher die Nürnberger Prozesse und unser Kollege Tobi Krone zieht ein zwiespältiges Fazit. Zu sehen ist das Ganze noch bis zum 12.01. Tickets sind fast ausverkauft, aber ein paar, wer mag, gibt es noch im Heiliggeistsaal in Nürnberg. Herzlichen Dank für die Einordnung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr, sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Für ihren Debütroman Hohle Räume erhält die Kölner Autorin Nora Schramm den Mara Kassens-Preis des Literaturhauses Hamburg. In dem Buch kehrt eine erfolgreiche Künstlerin nach Hause zurück, weil sich die Eltern scheiden lassen. Die Zustände dort provozieren die Ich-Erzählerin, viel mehr künstlerisch tätig zu werden, anstatt sich mit den Menschen und ihren Beziehungen auseinanderzusetzen. Von der ersten Zeile an besteche Hohle Räume durch seine meisterhafte Sprache, so die Jury. Mit scharfer Beobachtungsgabe entwerfe Schramm Szenen einer bürgerlichen Kleinfamilie und seziere die finanziellen und zwischenmenschlichen Werte. Der mit 20.000 Euro dotierte Maracassens-Preis wird seit 2020 vergeben und ist den Angaben zufolge die höchst dotierte Auszeichnung für einen deutschsprachigen Debütroman. Eine seltene römische Münze ist in Genf für knapp 2 Millionen Euro versteigert worden. Die Münze wurde um 43 vor unserer Zeitrechnung von dem Feldherrn Brutus und seinen Unterstützern geprägt, nachdem diese ein Jahr zuvor Cäsar ermordet hatten, wie ein Sprecher des Genfer Münzhandelshauses Numismatica Genevensis erläuterte. Die Münze zeigt auf der Vorderseite Brutus' Profil, umgeben von einem Lorbeerkranz. Auf der Rückseite sind Kriegssymbole abgebildet, um auf seine militärischen Siege zu verweisen. Insbesondere der Lorbeerkranz sei demnach ein Zeichen von jemandem, der sich zum Kaiser aufschwingen will. Die Verbreitung der Münzen sei für Brutus von propagandistischem Wert gewesen, so das Auktionshaus. Die Münze wiegt 8 Gramm und ist in etwa so groß wie ein 1-Euro-Stück. Dem Auktionshaus zufolge gibt es nur noch 17 Münzen dieser Art. Im US-Bundesstaat New Jersey ist ein Gesetz unterzeichnet worden, das öffentliche und Schulbibliotheken vor Zensur schützt und Bibliothekare gegen rechtliche Konsequenzen absichert. Mit diesem Schritt reiht sich New Jersey in die Riege anderer von Demokraten geführter Bundesstaaten ein, die kürzlich ähnliche Gesetze erlassen hatten, darunter Illinois und Minnesota. Alle Einwohner New Jerseys hätten die Freiheit zu wählen, was sie lesen wollten, und Eltern die gleiche Freiheit zu wählen, was ihre Kinder lesen sollten, erklärte der demokratische Senator des Bundesstaates Andrew Zwicker. Gegen den Gesetzesentwurf gab es heftigen Widerstand der Republikaner. Die Abgeordneten befürchteten, dass das Gesetz Kindern den Zugang zu obszönem Material ermöglichen und Bibliothekare schützen würde, die eben solche Bücher an Kinder weitergeben. Mehrere von Republikanern regierte Bundesstaaten hatten daher in der jüngeren Vergangenheit Gesetze zum Verbot von bestimmten Büchern erlassen.
Rumänien erlebt aktuell dramatische Tage. Zwar hat der Wahlsieg der Sozialdemokraten bei den Parlamentswahlen am 1. Dezember Erleichterung in Europa ausgelöst, aber die rechtsextremen antieuropäischen Parteien sind zusammen auf über 30% gekommen. Bestürzung ausgelöst hat vor allem der Sieg des rechtsextremen Kandidaten Kalin Georgescu in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen im November. Nun wurde die Wahl vom obersten Gericht annulliert. Hintergrund dürften die Dokumente der Geheimdienste sein, denen zufolge Rumänien Ziel eines aggressiven russischen hybriden Angriffs geworden sei. Trotzdem, der Rechtsruck hat auch in der rumänischen Filmszene Schockwellen ausgelöst. Manche Filmschaffende sprachen schon von Exil. Zwischen Zuversicht und Bangen in der rumänischen Filmszene, Christian Berndt.
Präsentate de Leu de la Metro Goldwyn Mayer.
Während sich die Produktionsassistentin Angela durch den Verkehr in Bukarest wühlt, nimmt sie TikTok-Videos auf. Darin parodiert sie derb und obszön den Influencer Andrew Tate, der mit frauenfeindlichen Videos auf rechten Internetplattformen berühmt wurde. In der Filmsatire des rumänischen Regisseurs Radu Jude, Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt, lässt sich einiges erahnen von dem, was jetzt in Rumänien passiert ist. Der weithin unbekannte rechtsextremistische Kandidat Kalin Georgescu hat es geschafft, über eine TikTok-Kampagne die erste Runde der Präsidentschaftswahlen zu gewinnen. Allerdings wurden die Wahlen nun vom obersten Gericht annulliert.
It's proven it was a huge Russian interference and manipulation.
Man geht davon aus, so Regisseur Radu Jude, dass Russland die Wahl massiv beeinflusst hat und die Kampagne von Georgescu über Fake-Seiten Wahlpropaganda betrieben hat. Trotzdem, meint Jude, spricht Georgescu viele an, die meisten seiner Wähler seien noch sehr jung. Außerdem fühlen sich viele Rumänen seiner Meinung nach zu Recht von der arroganten Politik des Landes nicht ernst genommen. Und auch von den im Ausland lebenden Rumänen habe sogar die Hälfte rechtsextrem gewählt. Viele Auslandsrumänen fühlten sich im Stich gelassen von der Politik. Die Schuld sei, dass so viele im Ausland wie Sklaven schuften müssten. Aber auch insgesamt, meint Jude, ist TikTok populär in Rumänien. Über Zeitungen und Fernsehen würde sich kaum noch jemand informieren. Für die Filmszene waren die letzten Wahlergebnisse ein Schock. Jude hätte nicht für möglich gehalten, dass Faschisten wieder nahe an die Macht kommen könnten. Jene Leute, die ihn seit Jahren attackieren. Jude behandelt in seinen Filmen Themen, sagt er, die tabu sind in Rumänien, wie etwa die Beteiligung am Holocaust. Manche Filmschaffende, meint er, sprachen schon von Exil, falls Georgescu Präsident wird. Aber nun ist er durch die Annullation des ersten Wahlganges erst einmal gestoppt. Das spricht auch für das Funktionieren der Gewaltenteilung in Rumänien. Bisher war diese nicht bedroht, wie die rumänische Filmproduzentin Ada Solomon meint, die auch Judes Filme produziert. Bei allem, was nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in Rumänien passiert ist, meint Solomon, wurde nie die Gewaltenteilung bedroht, anders als in Ungarn oder Polen. Es gibt, meint sie, immer noch ein freiheitliches System, aber sie sieht trotzdem Gefahren für Rumänien.
I don't have any reason to be optimistic. I'm sorry.
Sie sieht keinen Grund, optimistisch zu sein. Rumänien könnte vom demokratischen Weg abkommen. Nach der Entscheidung des obersten Gerichts befürchtet sie Unruhen. Immerhin meint Solomon, auch ein rechtsextremer Präsident könne nicht ohne das Parlament regieren, da Rumänien ein halbpräsidiales System hat. Auch Solomon und ihre Familie werden von Nationalisten bedroht, aber immerhin sagt sie, Rumänien habe im Prinzip auch eine starke Zivilgesellschaft.
But in the last years, probably from the pandemic on,
aber in der Pandemie, sagt sie, ist die Zivilgesellschaft lethargischer geworden. Nach wie vor sehr vital dagegen ist der rumänische Film. Seit mehr als 10 Jahren spricht man von der neuen rumänischen Welle im Kino, die zu einem bis heute andauernden internationalen Erfolg rumänischer Filme auf den großen Festivals von Cannes bis Venedig geführt hat. Die Filme dieser neuen Welle waren immer sehr politisch, sagt Solomon. Rumänien hat viele gut ausgebildete Filmschaffende mit Auslandserfahrung. Und diese Filme finden auch ein Publikum. Der rumänische Film insgesamt ist beliebt im eigenen Land, meint Solomon. Erfolgreich läuft gerade ein Film in den rumänischen Kinos, der in Cannes ausgezeichnet wurde. 3 Kilometer bis zum Ende der Welt erzählt von einem 17-jährigen Landjungen, der brutal zusammengeschlagen wird, weil er einen anderen Jungen geküsst hat. Als die Eltern den Grund für den Angriff erfahren, lassen sie vom Priester einen Exorzismus mit ihm durchführen. Damit es keinen Skandal gibt, soll der Angriff vertuscht werden. Homophobie ist immer noch sehr präsent in Rumänien, sagt der Regisseur des Films Emanuel Pavu, aber den Publikumserfolg seines Films sieht er als gutes Zeichen. Rumänien ist trotz allem auf dem richtigen Weg, meint Pavu. Man müsse zwar das Tempo des Fortschritts erhöhen, aber vor 10, 15 Jahren hätte es noch ganz anders ausgesehen, was zum Beispiel Homophobie betrifft. Und an einen Wahlsieg Ceausescus hatte Pavu sowieso nicht geglaubt. Pavu vertraut der rumänischen Gesellschaft, er denkt, dass sie sich immer für Europa entscheiden wird. Die rumänischen Filmschaffenden wollen sich, so hört man, auch in Zukunft nicht von den Rechtsextremen einschüchtern lassen. Aber welchen Weg Rumänien in Zukunft gehen wird, ist auch nach der Annullierung der Präsidentschaftswahlen offen.
3 Kilometer bis zum Ende der Welt hat jetzt übrigens auch den European University Film Award gewonnen. Und ja, das war ein Beitrag von Christian Berndt über die rumänische Filmszene und wie sie sich dazu verhält, dass die Präsidentschaftswahl in Rumänien vollständig wiederholt werden muss. Nach oben gibt's keine Grenzen. Dieses Jahr wurde erstmals halbwegs realistisch ein Hochhausprojekt mit 2 Kilometern Höhe angekündigt. Für natürlich Saudi-Arabien. Sogar der höchste Bau der Welt, das Burj Khalifa in Dubai, würde daneben verzwergen. Und auch sonst gibt's immer neue Superzahlen im Bauen. 500 Meter, 400, 700 Meter. Und über diesen blanken Wahnsinn spreche ich mit Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Nikolaus, stimmt denn der Eindruck, dass in diesem Jahr besonders viele Super-Mega-Projekte angekündigt wurden?
Also ich habe schon den Eindruck, sagen wir es mal so. Also da ist zum Beispiel im brasilianischen Balneario Cambriu im Staat Santa Catarina, da wurde ein Turm vorgeschlagen mit 500 Metern direkt am Strand gebaut in einer Hochhaussiedlung, könnte man sagen, oder Stadt, die jetzt schon ziemlich hoch ist. Also das sind, die Gebäude sind alle so durchschnittlich 180, 220 Meter hoch, die wirkten dann plötzlich alle, ja, was wir eben schon hatten, regelrecht verzwergt. Ja, das ist ganz interessant, dass selbst in einem solchen so abgelegenen Gebiet dann plötzlich eben ein 500-Meter-Projekt kommt. In New York wird das neue Zentrum der Großbank JP Morgan jetzt 430 Meter hoch, übrigens auch von Norman Foster entworfen, genau wie dieser Turm für Saudi-Arabien mit den 2 Kilometern. Das heißt, dort bauen sich eine Großbank, wieder mal ein Riesenprojekt. Das Waldorf Astoria in Miami von Sigar und Suaresch und Ott soll 320 Meter messen. Wenn man das dann in diese lange Reihe von Hochhäusern in Miami, die ja ganz beeindruckend sein muss, wenn man das reinstellt, da wirkt dann eben alles andere plötzlich doch relativ klein. Und unglaublich ist natürlich dieser Mukab genannte Hochhausklotz von Atkins Reels in Riyadh, das, bei dem jetzt gerade schon die Fundamente ausgegraben werden und alleine der Luftblick darauf zeigt, was für ein Riesenprojekt das ist. Das ist ein riesiger Würfel, 400 auf 400 Meter. Das sind etwa, warte mal, jetzt muss ich mal ganz schnell nachrechnen, das sind 10 Straßenblocks New York lang und breit. Das heißt, 400 auf 400 Meter breit und lang und dann 400 Meter hoch. In dem Ganzen werden 100.000 Wohnungen unterkommen, fast 1 Million Quadratmeter Shoppingfläche, nochmal 1,4 Millionen Quadratmeter Bürofläche und in dem ganzen Würfel wird selber nochmal ein Hochhaus stehen, das seinerseits etwa so 240 Meter hoch ist. Also das ist eine gigantische Megastruktur, da erinnert man sich so ein bisschen an die Visionen davon, dass der Mond selber eine Megastruktur sei, eine technische, die nur so tut, als wenn sie ein Planet sei. Ja, und dann guckt man nach Vancouver oder guckt man nach Chicago oder natürlich selbstverständlich nach China etc. Und überall findet man so 250, 240, 270 Meter als Minimum und dann eben immer mal wieder einen Ausschlag nach oben, so über 300 Meter.
Da wird einem ja schwindelig. Woran liegt das? Ist das eine Art von Konkurrenz?
Ist auf jeden Fall eine Konkurrenz, klar. Wer hat den größten? Also das war in der Hochhausfrage schon immer ein ganz zentrales Motiv seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts, als sich Chicago und New York sozusagen den Wettbewerb geliefert haben. Wer hat das höchste Hochhaus der Welt, den ja ganz, ganz lange New York gewonnen hat und das Empire State ist bis heute mit seinen über 300 Metern eines der höchsten Gebäude der Welt. Aber es hat auch noch andere Gründe, denke ich. Also gerade Saudi-Arabien und viele dieser Ölstaaten suchen ja verzweifelt nach einer neuen Aussicht auf Zukunft, wenn dann eben der ganze Ölboom mal vorbei wird. Und je mehr wir unsere Wirtschaft umstellen auf eine fossilfreie Wirtschaft, desto schwieriger wird das ja mit dem Öl verkaufen. Das heißt, sie suchen auch Symbole dafür, wir haben noch eine Zukunft. Und da sind Hochhäuser sehr geeignet für, weil sie ja eigentlich wirtschaftlich nicht besonders sinnvoll sind. Also ein 2-Kilometer-Gebäude ist wirtschaftlich totaler Blödsinn. Aber es zeigt, wir können es. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit bei der Sache.
Ja, und wie sieht's aus in Deutschland? Können wir das auch? Wachsen wir auch zu einem Hochhausland?
Ja, also sehr, sehr bedingt und sehr viel langsamer und sehr vorsichtig. Also in Berlin debattiert man gerade mal über ein Hochhaus mit 300 Metern. Das soll direkt neben der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche gebaut werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es jemals gebaut wird, liegt etwa so bei 1 zu 20 Millionen. Also insofern, das ist völliger Unsinn. Sowas kommt in Deutschland, wenn überhaupt, dann mal in Frankfurt, weil Frankfurt eben sich sein Image gebaut hat über Hochhäuser. Wie schwierig das ist in Deutschland, Hochhäuser zu finanzieren und zu bauen, kann man gerade in Hamburg sehr gut sehen mit dem Elbtower, der ja in die Krise gekommen ist durch den Zusammenbruch des Sigma-Konzerns und bei dem jetzt der Senat verzweifelt versucht, dieses Projekt irgendwie doch noch wieder in die Gänge zu kriegen, weil es sich eben auch um einen Symbolbau dreht. Was kann Hamburg und wie stark ist Hamburg.
Ja.
Ja, und dann gibt es die großen Debatten in Frankfurt, wie gesagt, oder in München. Aber so richtig, nee, wir sind eigentlich kein Hochhausland.
Ja, aber woher kommen denn da trotzdem die Widerstände? Also man hat ja doch dann den Eindruck, Deutschland scheint ja bescheiden zu sein, aber versucht es zumindest immer wieder.
Ja, also bescheiden würde ich jetzt nicht sagen, weil wir haben ja eine ganz lange Hochhaustradition und es gibt auch sehr intensive Hochhausdebatten seit den 1920er Jahren. Also diese Debatte aus Amerika, die schlug ganz früh hier rüber und ging immer auch darum, was können wir als Gesellschaft, schaffen wir das, solche Großprojekte zu machen. Aber es ist ganz klar, Hochhäuser sind nur bis zu einem gewissen Grad, das scheinen derzeit etwa 250 Meter zu sein, wirtschaftlich rechenbar. Das ist das eine. Das zweite ist, nach dem deutschen Baurecht sind Hochhäuser eigentlich nicht besonders wirtschaftlich, weil sie brauchen großen Abstandszonen und sie brauchen die großen Erschließungsflächen, die Fluchtzonen etc. Das heißt, man muss schon sehr breite Hochhäuser bauen und die müssen dann auch entsprechend mit der ganzen technischen Infrastruktur versehen werden. Und das Dritte, was ganz wichtig dazu kommt, jedes Bundesland hat seine eigenen Hochhausregeln. Das heißt, in Berlin zum Beispiel gibt es den Hochhausentwicklungsplan, der grundstücksgenau gerechnet ist. Die Senatsbaudirektorin Frau Kahlfeld hat das kürzlich mal auf einer sehr lustigen Veranstaltung gesagt. Ja, im Grunde genommen ist in Berlin jedes Grundstück ein Hochhausgrundstück, weil für jedes Grundstock muss geprüft werden, kann es dort ein Hochhaus gebaut werden oder nicht. In Frankfurt wird das regional gemacht. Da gibt es eine Zone, in der kann man ein Hochhaus bauen, in allen anderen kann man kein Hochhaus bauen. Und in München zum Beispiel haben sie eine Volksabstimmung gehabt. Wir wollen gar keine Hochhäuser im Innenstadtbereich haben, wo sich die Architekten und die Investoren fürchtlich drüber aufregen. Aber bis jetzt hält diese Volksabstimmung sehr, sehr stabil.
Dann interessiert mich natürlich aber grundsätzlich, woher kommt der Hype? Und mein Herz schlägt natürlich auch immer für das Ökologische. Spielt das bei solchen Megaprojekten eigentlich irgendeine Rolle?
Überhaupt gar keine. Also es wurde zwar gerade der Hochhauspreis wieder an ein Ökoprojekt in Singapur vergeben von dem dänischen Büro, vielmals Beek, Büro Beek, was wirklich ein ganz tolles Projekt ist mit vier Gärten drin und viel Grün und sehr eingebaut in die Stadtgesellschaft mit einem Straßenmarkt unten im Sockelbereich und so weiter. Aber das ist alles. Das hat mit Ökologie nur sehr ganz am Rande was zu tun. Und solche Megaprojekte wie ein 2-Kilometer-Hochhaus, auch der Burj Khalifa mit seinen nur 800 Metern, ist ja fast klein, wenn man so will, die können ökologisch gar nicht funktionieren. Das sind solche immense Energiefresser, schon im Bau und dann Energiefresser im Betrieb. Die sind unmöglich ökologisch zu bauen. Das sind Symbolbauten. Darum dreht sich's. Es dreht sich darum, ein hohes Hochhaus zu bauen, was möglichst weit ausstrahlt, wo man wirklich gute Bilder hat und interessante Bilder und die um die Welt schicken. Ökologisch ist das alles nicht, auch wenn da mal eine Etage mit ein paar großgewachsenen Bäumen drin ist, kann man einfach daran sehen, sobald man da das Wasser abstellt, sterben alle diese Bäume ab.
Höher, höher, höher. In diesem Jahr gab es ein Rekordjahr bei Skyscrapern und Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat uns aufgeklärt über die Hintergründe hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank.